Ich bin der Herrscher. Ich bin der Herrscher. Ich bin der Herrscher.
Madrid, Anfang des 18. Jahrhunderts. Philipp V. ist seit dem Jahr 1700 König von Spanien. Er ist der erste Bourbone auf dem spanischen Thron. Der Enkel von Ludwig XIV. Leidet seit seiner Jugend an einer Krankheit, die man heute wahrscheinlich bipolare Störung nennen würde. Sein Geisteszustand schwankt zwischen großem Enthusiasmus und tiefer Depression. Damals aber weiß niemand, was dem König fehlt und wie man ihm helfen könnte.
Ich will niemanden sehen. Schließt die Vorhänge. Lass mich einfach in Ruhe. Der ganze Hof, keiner will mich hier. Ich danke ab.
Sein ganzes Leben lang und damit auch während seiner Regierungszeit von insgesamt stolzen 45 Jahren leidet Philipp an diesen rätselhaften Gemütszuständen. Als er älter wird, verfällt sein Körper. Er wäscht sich nicht mehr, hört auf zu schlafen.
Quark.
Am Ende wird er wahnsinnig.
Quark. Quark.
Philipp V. stirbt am 9. Juli 1746 in Madrid, mit nur 62 Jahren.
Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und die Geschichte von Philipp V. von Spanien ist sicherlich eine der tragischsten in der Geschichte der europäischen Herrscherhäuser. Der König hat sogar den berühmten Kastraten Farinelli an den spanischen Hof geholt, weil ihn dessen Gesang in seinen depressiven Phasen aufgemuntert haben soll. Am Ende hat auch das nichts genutzt. Was genau hinter der bipolaren Störung steckt, an der Philipp V. wahrscheinlich litt, darüber sprechen wir später noch mit der Psychiaterin Astrid Freisen. Sie kennt die Krankheit gut, denn sie leidet selbst daran. Wir schauen in dieser Folge zurück auf die Geschichte der Psychiatrie, die, wenn man es ganz genau nimmt, erst vor gut 200 Jahren anfängt. Damals hat man begonnen, sich systematisch mit psychischen Krankheitsbildern zu beschäftigen und erste Psychiatrien gegründet. Aber seelische Leiden gab es natürlich schon viel früher. Wie ging man in der Antike und im Mittelalter mit Depressionen, mit Angstzuständen und Zwangsstörungen um? Und stimmt es, dass die einstige Psychiatrie in Pirna-Sonnenstein im 18. Jahrhundert eine der modernsten Kliniken in Europa war?
3 Monate hindurch hielten diese krankhaften Erscheinungen hartnäckig an. Allein nachher wurde, bei dem täglichen Gebrauche der lauwarmen Bäder, die vorher sehr blasse Gesichtsfarbe der Kranken lebhaft. Einreibungen der Brechsteinsalbe in den Kopf, Tropfbäder und eine wohlberechnete physische Behandlung minderten schon in der 2. Woche die tobsüchtigen Anfälle. Begießungen mit kaltem Wasser über den ganzen Körper beschränkten sehr bald die Lebhaftigkeit seiner Einbildungskraft und stellten so das Gleichgewicht seiner Geisteskräfte in der Zeit von 8 Wochen dergestalt wieder her.
Aufgeschrieben hat diese Behandlungsmethoden Ernst Gottlob Pienitz. Er war Psychiater und erster Direktor der Klinik in Pirna auf dem Sonnenstein, die schon 1811 gegründet wurde. Ernst Gottlob Pienitz war einer der Pioniere seiner Zeit. Er setzte Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur auf kalte Bäder, sondern auch auf Gespräche und Beschäftigungstherapie. Auf dem Sonnenstein gab es einen Garten mit Gemüsebeeten, eine Bäckerei und eine Bibliothek, Musikinstrumente, eine Kegelbahn, einen Billardtisch und sogar einen Turnlehrer für regelmäßige Bewegung.
Die Sonne der deutschen Psychiatrie ging auf dem Sonnenstein bei Pirna in Sachsen auf.
Dass Ärzte von Dänemark, Norwegen bis nach Russland hierher kamen, um eben dieses Musterinstitut zu sehen, die einfach ja voller Erstaunen sozusagen hier wahrgenommen haben, dass man eben diesen Menschen, die eben oftmals bis dato in Zuchthäusern verwahrt wurden, dass man denen also auch wirklich helfen konnte.
Das war Boris Böhm, der heute die Gedenkstätte Sonnenstein leitet. Später hören wir noch mehr von ihm. Als die Klinik 1811 gegründet wurde, waren Zwangsjacken oder sogenannte Gummizellen dort die Ausnahme. Die Psychiatrie auf dem Sonnenstein war damals kein Ort, an dem sabbernde Menschen in weißen Nachthemden mit Elektroschocks therapiert wurden und in ihren Fäkalien herumvegetierten. So wie manche Psychiatrien in Filmen und Büchern dargestellt werden, wie etwa in Shutter Island, dem Blockbuster mit Leonardo DiCaprio oder auch der Klassiker Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson in der Hauptrolle aus dem Jahr 1975. Woher diese Darstellungen kommen, auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Und nicht nur die Psychiatrien sind in Filmen und anderen Darstellungen oft Orte des Schreckens. Auch Psychiater werden gern als böse und grausam dargestellt. Und die psychisch Kranken, die sie behandeln, sind fast immer unberechenbar und gewalttätig. Übrigens auch in deutschen Krimis sind Mörder gerne mal psychisch krank. Die Forschung zeigt, solche Filme beeinflussen auch unser negatives Bild von Psychiatrien und von psychisch kranken Menschen. Aber diese Horrorvorstellungen von Psychiatrien, in die unliebsame Menschen abgeschoben und in denen sie dann manchmal lebenslang weggesperrt wurden, hat auch mit der Geschichte vieler solcher Einrichtungen zu tun. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Fest steht jedenfalls, psychische Erkrankungen sind weit verbreitet. Nach aktuellen Studien leiden in Deutschland fast 30% der Erwachsenen daran. Und es werden jedes Jahr mehr. Heute werden psychische Erkrankungen international nach der sogenannten ICD-10 klassifiziert. Depressionen findet man zum Beispiel unter F32.
Der betroffene Patient leidet unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert.
Die Diagnose stellt ein Psychiater oder Psychotherapeut, manchmal auch der Hausarzt. So ein Diagnoseverfahren ist komplex. Es gibt psychologische Tests und Fragebögen. Es wird manchmal zum Beispiel auch das Blut untersucht, um andere Krankheiten auszuschließen. Ein großer Teil der Diagnose basiert auf Gesprächen mit dem Patienten, der über seinen Zustand berichtet. In den mehr als 700 psychiatrischen Fachabteilungen und Psychiatrien in Deutschland werden jährlich etwa 800.000 Menschen stationär behandelt. Eine ambulante Psychotherapie bekommen rund 2 Millionen Deutsche pro Jahr. Schon die Priesterärzte der frühen Antike haben sich mit Seelenleiden beschäftigt. Auf einer etwa 4000 Jahre alten Keilschrifttafel aus Mesopotamien wird von einem Mann berichtet, der verwirrt sei,
so dass er sagt, obwohl niemand mit ihm übereinstimmt, der Finger der Verurteilung deute hinter seinem Rücken auf ihn und Gott oder Göttin seien auf ihn zornig.
Schon damals wurden alle möglichen Symptome beschrieben, wie Visionen, Angstzustände oder Sprachstörungen. Allerdings führte man Krankheiten auf den Willen der Götter, auf Zauberei oder Besessenheit zurück. Rituale, Amulette oder Beschwörungsformeln sollten helfen, um
die Krankheiten im Kopf, irgendwelche schlechten, bösen Dinge oder Fieber im Herzen
zu lindern. Daneben verabreichte man den Kranken Heilpflanzen, Früchte, Öle oder Honig.
Stark ist der Zauber in Verbindung mit dem Heilmittel und umgekehrt.
Auf dem altägyptischen Papyrus Ebers aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, das ist eine fast 19 Meter lange Papyrusrolle, sind gut 80 Krankheiten aufgelistet. Man versuchte auch schon, seelische Krankheiten zu erklären.
Sein Geist ist ertrunken. Er ist vergesslich, wie einer, der an etwas anderes denkt. Als ob sein Geist dunkel ist.
Den alten Ägyptern galt nicht das Gehirn, sondern das Herz als Sitz des Denkens und Fühlens. In der antiken griechischen Seelenheilkunde befasste man sich dann mehr mit den Körpersäften und entwickelte daraus neue Theorien, wie es zu Angstzuständen, zu Depressionen oder Ähnlichem kommen könnte. Im christlichen Mittelalter verband man psychische Leiden oft mit spirituellen Vorstellungen. Man glaubte, die Seele wäre von Dämonen und bösen Geistern besessen. Besonders schwer psychisch gestörte Menschen wurden oft als wahnsinnig bezeichnet. Solange man sie nicht für gefährlich hielt, wurden sie sich selbst überlassen oder es kümmerte sich die Familie um sie. Wenn das nicht mehr möglich war, sperrte man die vermeintlich Verrückten teilweise sogar in Narrentürme oder zu Hause in Holzkäfige, sogenannte Tollkisten ein. Im 12. und 13. Jahrhundert wurden dann in Europa die ersten Armenspitäler gegründet, in denen man auch einige unzurechnungsfähige Patienten aufnahm. 1477 zum Beispiel wurde in dem Frankfurter Hospital zum Heiligen Geist ein Trakt für ungehorsame, also geisteskranke Patienten eingerichtet, wo diese Menschen eingesperrt und verwahrt wurden. Berühmte Persönlichkeiten mit psychischen Erkrankungen gibt es in der Geschichte jede Menge. Darunter ziemlich viele Herrscher und Herrscherinnen, die gerne mal als verrückt oder wahnsinnig dargestellt wurden. Ob sie es tatsächlich auch immer waren, das ist anhand der Quellen oft schwer zu sagen. Zum Beispiel wurde Johanna von Kastilien nachgesagt, sie sei verrückt. Sie ist als Johanna die Wahnsinnige in die Geschichte eingegangen. Historiker sind sich heute allerdings nahezu einig, dass sie nach modernem Verständnis weder verrückt noch wahnsinnig war. Ihr Sohn, der spätere Kaiser Karl V., wollte sie als Regentin vermutlich einfach nur aus dem Weg räumen und die uneingeschränkte Macht über das damals riesige Habsburgerreich haben. Denn seine Mutter Johanna war für damalige Verhältnisse selbstständig, strebte als Frau politische Macht an und widersetzte sich damit den damals herrschenden Normen. Als ihr Mann, Philipp der Schöne, 1506 starb, zog die trauernde Johanna monatelang mit dem Sarg des Verstorbenen quer durch die kastilische Hochebene, um ihn in Granada neben ihrer Mutter Isabella von Kastilien bestatten zu lassen. Das nährte die Legende vom Wahnsinn Johannas. Fakt ist, Johanna von Kastilien wurde für den Rest ihres Lebens in Tordesillas, das liegt in Zentralspanien, in einer Burg eingesperrt und hatte wenig Kontakt zur Außenwelt. Auch andere Herrscher benahmen sich in den Augen ihrer Zeitgenossen, politischer Gegner oder späterer Generationen, außerhalb der Norm. Zum Beispiel Nero, dem nachgesagt wird, er sei krankhaft narzisstisch gewesen. Karl VI. Von Frankreich soll schizophren gewesen sein. Und Ibrahim, der von 1640 bis 1648 Sultan des Osmanischen Reichs war, hatte den Beinamen »der Verrückte«. Angeblich hat er ein Kindheitstrauma erlitten, was zu einer Angststörung geführt haben soll. Systematisch wurden psychische Krankheiten jedoch erst seit dem 19. Jahrhundert erforscht. Und was unter einem psychischen Leiden, also einer Krankheit der Seele, verstanden wurde und damit oft auch, wie diese zu behandeln seien, das änderte sich in der Geschichte immer wieder. Schon in den aristotelischen Mirabilia, das ist eine gut 2400 Jahre alte Sammlung von Wundertaten aus der Welt, steht Folgendes.
In Abydos soll ein Geistesgestörter in ein Theater gegangen sein, und viele Tage geschaut haben, als ob gespielt würde und auch Beifall geklatscht haben. Als er wieder zu Verstand kam, behauptete er, dies sei die angenehmste Zeit seines Lebens gewesen.
Diese Anekdote war damals in der griechisch-römischen Gelehrtenwelt überall bekannt. Und sie zeigt, es kommt immer auf die Perspektive an, was wir für normal oder verrückt halten. Und das hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Erst seit gut 200 Jahren sprechen wir überhaupt von Psychiatrie. Der Begriff geht auch auf die Antike zurück. Über dem Eingang einer Tempelbibliothek im ägyptischen Theben haben Archäologen eine Inschrift gefunden, die rund 3000 Jahre alt ist. Heilstätte der Seele. Auf Griechisch Psychäs Iatreion, woraus dann später das Wort Psychiatrie entstanden ist. Und darüber spreche ich jetzt mit Burkhard Brückner. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Hochschule Niederrhein und hat ein Buch über die Geschichte der Psychiatrie geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit ihm sprechen können. Hallo.
Ja, hallo, Herr Drotschmann.
Sie haben ein Buch geschrieben und da schreiben Sie, dass psychisches Leid so alt ist wie die Menschheit selbst. Woran liegt das denn und wie kommen Sie zu diesem Schluss?
Zum einen haben wir Quellen schon aus antiker Zeit, selbst in den Epen von Homer, über Achill oder Odysseus, kommen Figuren vor, die rasen, die außer sich sind. Damals in der griechischen Terminologie. Ja, man wurde zum Beispiel als Krieger auf dem Schlachtfeld auch noch von Insekten gestochen und das hat eine besondere Wut, die sogenannte Lyssa, provoziert. Ja, und solche epischen literarischen Quellen wurden dann so gut 200 Jahre später, also Mitte des 5. Jahrhunderts vor christlicher Zeit im antiken Griechenland, in das medizinische Wissen ein Stück weit integriert und auch systematisiert.
Für mich so ein bisschen die Frage, woran man das zum Beispiel in der Antike oder im Mittelalter festgemacht hat, dass jemand nicht richtig oder anders tickte als der Rest der Bevölkerung. Es gab damals ja noch keine Psychoanalyse oder andere Diagnosemöglichkeiten. Ab wann galt man denn als psychisch krank?
Ja, spannende Frage. Und wenn Sie das Wort psychisch krank benutzen, dann würde ich sagen, das ist gerade mal 200 Jahre her, seitdem dieser Begriff der psychischen Krankheit in der Fachliteratur üblich geworden ist. In der frühen Neuzeit, im Mittelalter oder in der Antike hat man andere Maßstäbe und auch vor allem ganz andere Begriffe benutzt, um das, was wir heute so summarisch als Wahnsinn auffassen im klinischen Sinne, auch mit zu bezeichnen. Ja, in der antiken Epoche, ja, also seit den Zeiten der hippokratischen Schriften, die so um 5. bis 6. Jahrhundert vor Christus in Griechenland verfasst worden sind, gab es zum Beispiel Begriffe wie Paraphrosyne, eine Art von Vernunftlosigkeit. von der gesprochen wurde. Und die Mediziner konnten das schon ein bisschen konkretisieren. Die haben dann Begriffe wie Mania oder Melancholia geprägt. Und zwar vor dem Hintergrund ihres damaligen Weltbildes, ihres Verständnisses des Seelischen und der Verbundenheit des Menschen mit dem Kosmos und mit der Umwelt. Das waren dann im Mittelalter ganz andere Begriffe, in der frühen Zollzeit nochmal andere Begriffe, im Absolutismus ebenfalls. Und dann erst so um 1800 kristallisierte sich das Verständnis heraus, was wir heute unter psychischer Krankheit begreifen.
Was wissen wir denn heute über die Ursachen, warum Menschen auch schon in der Antike oder im Mittelalter psychisch erkrankt sind?
Schon im Mittelalter und stammend aus der antiken Medizin kannte man zum Beispiel die Unterscheidung von fernen Ursachen und nahen Ursachen. Nahe Ursachen sind die, wo sozusagen im Körper bestimmte Prozesse zusammenwirken, die tatsächlich an der Entstehung einer spezifischen Störung, ja, einer Manie, vielleicht einer Melancholie oder einer Verrücktheit, wie man auch um 1800 sagte, beteiligt sind. Also zum Beispiel Ansteckungen, bestimmte physiologische Veränderungen, Medikamenteneinwirkungen, Gewalteinwirkungen auf den Kopf oder ähnliches. Nahe Ursachen. Ferne Ursachen sind dann die Konstitution des Menschen, der Persönlichkeit, die Umwelt, die soziale Situation, in dem jemand gewesen ist. Und auch das, was wir heutzutage als Stress, als Zivilisationskrankheit wahrnehmen, als geplagt sein von Burnout, von schwierigen Arbeitsbedingungen, von prekären sozialen Verhältnissen. Auch diese Optionen hat man damals schon gesehen. Ja, Überarbeitung zum Beispiel, das war im späten 18. Jahrhundert, ja, intellektuelle Überarbeitung, das galt als einer der Hauptgründe für melancholische Verstimmungen. Anfang des 17. Jahrhunderts gab es einen Engländer, der hat in Oxford gewirkt und hat ein über 1000-seitiges Buch geschrieben, Die Anatomie der Melancholie. Und die Abschnitte zu den Ursachen der Störung umfasst eben dieses gesamte Spektrum, inklusive der verschiedenen Formen dann, die zum Beispiel eine Melancholie oder eine Manie oder ähnliche Störungen dann annehmen konnten.
Die Ursache zu kennen ist ja schon mal der erste wichtige Schritt zur Behandlung. Jetzt frage ich mich aber, wie war das denn damals? Gab es schon sowas wie Behandlungen? Dazu gehört ja auch, dass die Leute überhaupt einsehen, dass sie da eine Erkrankung haben. Oder war das noch völlig fern?
In der Antike, wir reden also von vorchristlichen Jahrhunderten, und nehmen wir das Beispiel Melancholie, ja, was man heutzutage unter Traurigkeit, Verstimmtheit, eben Depression, Niedergeschlagenheit bis hin zu Suizidalität versteht. Solche Symptome bei einzelnen Menschen kannte man auch damals. Ja, und auch da hat man dann unterschieden, ist es eine leichte Melancholie oder ist es eine schwere Melancholie? Und wenn Sie sich diesen Namen, diesen Begriff mal ganz genau angucken, Melancholie, dann heißt das übersetzt aus dem Griechischen nichts anderes als schwarze Galle. Das beruht wieder auf dem Menschenbild, das die Ärzte damals vertreten haben, nämlich, dass unser gesamter Körper von 4 Säften aufgebaut ist. Ja, das Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Ja, diese 4 Körpersäfte. Und Melancholie heißt sozusagen, dass zum Beispiel die Mediziner bei Leichenöffnungen, ja, schwarze oder braune, dunkelbraune Rückstände im Körper gefunden haben. Dann haben sie gesagt, da hat sich die schwarze Galle im ganzen Körper verteilt und dann diese psychische Störung hervorgerufen. Bei ganz schweren Fällen, so der römische Arzt Galen, Leibarzt übrigens von Marc Aurel, spätes erstes nachchristliches Jahrhundert, der hat dann eine Theorie vertreten, wenn diese Körpersäfte, ja, wenn die richtig erhitzt werden, wenn die richtig geröstet werden im Körper, ja, durch Anspannung, durch Erregung, dann steigt der Rauch durch das Gefäßsystem bis in die Augen und erzeugt dort Halluzinationen. Das ist eine ganz erstaunliche Geschichte, weil sozusagen das Grundprinzip dieser Theorie, das hat 1500 Jahre lang überdauert. Wo sind wir bei 1500 Jahren? Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, so lange haben diese antiken Säfte-Theorien in der Medizin überdauert und haben als Erklärungsfolie für diese Störung getaugt. Die Behandlung sah ganz einfach aus. Man musste die schädlichen Stoffe aus dem Körper irgendwie entfernen. Ja, die traditionellen Mittel sind dafür Aderlass und sogenannte Purgiermittel. Purgiermittel heißt Brechmittel und Abführmittel. Häufig pflanzliche Drogen. Vielleicht kennen Sie unsere schöne Christrose. Diese unscheinbare Pflanze, die so weiße Blätter hat, ab und zu im Wald oder auch in Gärten zu finden ist. Helleborus genannt. Hochgiftig gilt sie heute. Was passiert, wenn man sie einnimmt? Man bekommt Erbrechen und Durchfall. Und diese Christrose, Helleborus niger, wurde jahrhundertelang seit der Antike, also wirklich fast 2000 Jahre lang, als ein Heilmittel gegen schwere psychische Störungen wie die Melancholie oder Manie genutzt.
Das klingt ziemlich abenteuerlich, aber interessant, dass das jahrhundertelang so gemacht worden ist. Jetzt hatten Sie aber auch schon angedeutet, dass sich die Vorstellung von Erkrankung der Seele mit der Zeit verändert haben. Im Mittelalter gab es da sicher andere Ideen als in der Zeit davor. Wie hat man denn den Umgang gefunden mit diesen Menschen? Hat man die als Aussätzige verstoßen oder wie ist man da vorgegangen?
Menschen, die schwerwiegende Normverstöße begangen haben und mental verwirrt erschienen, wurden natürlich darauf geprüft, handelt es sich um eine Krankheit. Im damaligen Sinne eine Krankheit des Kopfes, ja, eine Krankheit der Vernunft, um dann entsprechende Behandlungsmethoden, wie ich sie gerade skizziert habe, auch anbringen zu können. Aber es gibt natürlich noch verschiedene andere Interpretationsebenen, wie heutzutage auch, eben eine eher soziologische. Wenn sich Menschen nicht den Normen in bestimmten Gruppen verhalten, ausscheren, Außenseiter werden, verwahrlosen, gewalttätig werden. Es gibt aber auch Personen, wo sich sozusagen eine Normabweichung im Verhalten mit visionären Erlebnissen mischten. Die berühmteste und älteste englischsprachige Autobiografie, das sogenannte Buch von Marjorie Kempe, zeugt zum Beispiel von so einer Lebensweise. Eine äußerst unabhängige Frau, die wirtschaftlich gesichert war und dann als junge Frau Visionen erlebte, zahlreiche Visionen und sich sozusagen zu Jesus bekannt hat. Ja, es gibt in diesem Buch eine Passage, wo berichtet wird, dass die Einwohner von Bishop's Lynn, wo sie gelebt hat, in Ostengland, sagten, sie ist out of mind, die ist außerhalb ihres Verstandes. Und sie hat es tatsächlich geschafft, dann durch ganz Europa zu reisen und dann auch ihre Autobiografie zu diktieren, ohne gewaltsam daran gehindert worden zu sein oder behandelt worden zu sein.
Kommen wir nochmal zu einer Epoche, die Sie vorhin auch schon mal angeschnitten haben. Da geht es um die Aufklärung, die ja einiges verändert hat. Wie hat denn das die Bewertung von Krankheiten des Kopfes verändert und ging damit auch eine neue Form der Behandlung einher?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist eine sehr entscheidende Epoche. 18. Jahrhundert, noch vielleicht frühes 19. Jahrhundert bis in die Romantik hinein. Und hier haben ganz gravierende gesellschaftspolitische Veränderungen stattgefunden. Die Französische Revolution, aber auch auf dem Gebiet der Naturwissenschaften haben sich enorme Fortschritte ergeben, indem theologische Erklärungsmodelle und die Macht der Kirche eingeschränkt worden sind. Wobei jetzt bei unserem Gebiet der psychischen Störung war das eigentlich Revolutionäre weniger die Theoriebildung. Ja, die kommt eigentlich erst so nach 1820, 1830 zu dem, was wir heute so unter psychische Krankheit verstehen. Sondern das eigentlich Revolutionäre war die Form der Behandlung. Im frühen 18. Jahrhundert haben die Fürsten in ganz Europa sozusagen zunehmende Landstreicherei, Bettelei, auch Verwahrlösung, Verelendung von Bevölkerungsteilen festgestellt und haben ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen, indem sie Institutionen gegründet haben. Ja, das waren in Frankreich die sogenannten Hôpitaux Généraux, große Sammelanstalten, wo nicht nur Kranke, sondern eben auch Leprakranke, Bettler, Waisen, aus anderen Gründen nicht arbeitsfähige Menschen interniert haben. Und in anderen Fürstentümern haben sich dann kleine Institutionen gebildet, wo zum einen Gefangene untergebracht worden sind, aber auch Menschen, die in den Familien damals nicht mehr heilbar waren. Die meisten Menschen mit psychischen Störungen wurden damals in der Familienpflege betreut. Aber Menschen, die dann in Familie nicht mehr gehalten worden sind, ja, die über alle Stränge schlugen, die gewalttätig wurden, sich selbst umbringen wollten, die konnten entweder in kleine Kliniken, kleine Abteilungen von Hospitälern untergebracht werden, manchmal auch gegen Bezahlung, oder waren sie mittellos und arm, wurden sie in diese Einrichtungen gesteckt, halb Gefängnis, halb Tollhaus. Daraus haben sich dann wieder die Tollhäuser selbst entwickelt, also sozusagen eine Aufspaltung dieser Doppelinstitution, sodass sogenannte Tollhäuser nur für diese Klientel gegründet worden sind. Und aus diesen Tollhäusern, ja, die man dann um 1800 im Namen der Aufklärung und mit der Idee, der Wahnsinn ist heilbar, auch eine aufklärerische Idee, ja, abgeschafft hat und dafür dann staatliche Irrenanstalten gegründet hat. In Preußen die erste in Neuruppin 1801. Diese Veränderung der Institutionen hin zu dem, was wir heutzutage noch unter psychiatrischer Anstalt verstehen, war eigentlich die wichtigste Veränderung in der Behandlung der sogenannten Irren im späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert.
Das ist also eine Phase, in der enorm viel passiert. Herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Auch die Psychiatrie in Pirna-Sonnenstein wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet. Und zwar als Königlich-Sächsische Heil- und Verpflegungsanstalt Sonnenstein. Sie gehörte zu den ersten Kliniken, in denen ausschließlich psychische Leiden behandelt wurden. Ein gewisser Gottlob von Nostitz, Mitglied des Königlichen Geheimrates, setzte sich besonders für sie ein.
Die Geräumigkeit der Gebäude, die durch diesen Raum zu erlangende zweckmäßige Klassifikation der verschiedenen Arten von Seelengestörten, die gesunde Luft, die reizende Aussicht.
Bis dahin waren in Sachsen psychisch kranke Menschen in sogenannten Zucht-, Waisen- und Armenhäusern im sächsischen Torgau und in Waldheim untergebracht. Gemeinsam mit Strafgefangenen, Waisenkindern und Obdachlosen. Beide Anstalten waren ständig überfüllt. Eine Reform des Anstaltswesens sollte her. Um die alte Schlosskaserne auf dem Sonnenstein umzubauen, stellte der sächsische König Friedrich August I. sogar eine größere Summe Geld zur Verfügung.
Wir befinden uns also jetzt hier im Schlosshof. Wir sehen hier rechter Hand ein großes Gebäude, in dem sind die Männer untergebracht gewesen, in dem kleineren sind die Frauen untergebracht gewesen. Damals sind etwa 200 Patienten hier aufgenommen worden. Die Zimmer waren natürlich keine Luxuszimmer gewesen, aber die unterbringen nur eine oder zwei Personen. Es ist also noch gar nicht so diese Massenpsychiatrie, wie wir sie dann sozusagen aus dem frühen 20. Jahrhundert kennen.
Jeder wird nach seiner Individualität erfasst. So viel wie möglich als gesunder wahrgenommen.
Dass man eben mit diesen Menschen viel auch in den Gartenanlagen gewesen ist, dass man Beschäftigungs- und Spiel- und musiktherapeutische Angebote unterbreitet hat. Insgesamt natürlich mit sehr, sehr guten Heilerfolgen.
Zwischen 1818 und 1829 konnten von den durchschnittlich 136 Patienten in der Psychiatrie Sonnenstein jedes Jahr 10 bis 15 entlassen werden. Das war damals revolutionär. Es gab sogar ein Genesungshaus, in das Patienten vor ihrer Entlassung kamen, um sich wieder an das gesellschaftliche Leben zu gewöhnen.
Es ist also total faszinierend, welch positives Bild diese Einrichtung damals eben relativ rasch gewonnen hat.
Die bekannteste Psychiatrie in Europa war im 19. Jahrhundert allerdings nicht Sonnenstein, sondern das Hôpital de la Salpêtrière in Paris. Hier hat auch Sigmund Freud für kurze Zeit studiert. Und zwar bei Jean-Martin Charcot, der damals als der Napoleon der Neurosen Psychiatriegeschichte schrieb. Die Salpêtrière war damals berüchtigt. In dem Frauenhospital und Irrenhaus wurden gut 4000 unheilbar kranke oder vermeintlich verrückte Frauen behandelt. Auf 500 Patientinnen kam nur ein einziger Arzt. Allein im Jahr 1852 sind hier 254 Frauen an der damaligen Diagnose Wahnsinn gestorben. Der Neurologe Jean-Martin Charcot leitete seit 1862 dieses Versailles der Leiden, wie ein zeitgenössischer Schriftsteller die Salpêtrière damals bezeichnet hat. 1882 errichtete Charcot hier den ersten Lehrstuhl für Krankheiten des Nervensystems, die erste eigenständige neurologische Abteilung in Europa. Charcot erforschte in der Salpêtrière nicht nur Multiple Sklerose oder Parkinson, sondern auch die sogenannte Hysterie.
Ein Dienstag im Jahr 1887, 15 Uhr. Vorlesung bei Jean-Martin Charcot. Vor allem seine Experimente zur Hysterie sind berüchtigt. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, hier gäbe es nackte Frauen zu sehen. Das ist auch heute so. In dem kleinen Vorlesungssaal blicken etwa 30 Ärzte und interessierte männliche Gäste auf Blanche Wittmann. Sie liegt hypnotisiert in den Armen eines Assistenten von Charcot. Die Bluse hängt tief unter ihren Schultern, die linke Brust ist entblößt. Blanche Wittmann ist die berühmteste Hysterikerin unter Charcots Patientinnen. Sie ist so etwas wie das Versuchskaninchen der Hysterieforschung in der Salpêtrière. Charcot ist der Erste, der die Hysterie systematisch erforscht und als eigenständige Krankheit definiert. Er versucht, organische Ursachen dafür zu finden, allerdings vergeblich. Im 19. Jahrhundert ist Hysterie die Frauenkrankheit. In medizinischen Berichten ist von Lähmungen, epileptischen Anfällen, Zuckungen, von wildem Um-sich-Schlagen, ekstatischen Körperverrenkungen und Halluzinationen die Rede. Tausende Frauen werden mit derartigen Symptomen in Nervenheilanstalten eingeliefert. Der Philosoph Otto Weininger schreibt 1903:
Die Hysterie ist eine organische Krise der organischen Verlogenheit des Weibes.
Also Hysterie kommt ursprünglich aus der Antike, es hat schon eine sehr alte Geschichte und es hat im Griechischen ursprünglich Hysteria bedeutet, das kann man mit Gebärmutter übersetzen. Und die Griechen, die hatten damals eine ganz absurde Vorstellung, die ist total lachhaft heute, dass damals die Frauen, die betroffen waren davon, eine Gebärmutter hatten, die im Körper gewandert ist und sich im Gehirn festgebissen hat und die Frauen dann verrückt gemacht hat.
Linus Günther ist psychologischer Psychotherapeut und promoviert an der Universität Bayreuth zu Kulturpsychologie. Unter Hysterie wurden im Laufe der Geschichte alle möglichen Frauenleiden zusammengefasst, die man nicht erklären konnte.
Wir kennen es heute alltagssprachlich auch unter hysterisch. Das steht so synonym für so emotional aufbrausende, vielleicht auch fordernde, wütende bis hin zu schreiende Symptome, die Menschen einfach manchmal zeigen und die häufig mit Weiblichkeit und Frausein assoziiert wurden. Es ging auch bis hin zu körperlichen Symptomen, Amnesie, also Gedächtnisverlust oder Lähmungen. Und es kann historisch gesehen als eines der ersten Störungsbilder überhaupt angesehen werden.
Auch der berühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud beschäftigte sich mit der Hysterie. 1885 assistierte er als junger Arzt Jean-Marie Charcot an der Salpêtrière. Freud deutete die Ursachen der Hysterie allerdings ganz anders.
Und er hat damals auch mit Breuer zusammen, der sein Doktorvater war, eines der wichtigsten Bücher in der Psychotherapiegeschichte, würde ich sagen, geschrieben. Studien über Hysterie heißt es. Und da hat er sich ganz explizit mit Hysterie auseinandergesetzt und inwiefern ja man das noch als Störungsbild benutzen kann, um damals Frauen, die eben mit jenen Symptomen, die ich vorhin beschrieben habe, zu ihm in die Praxis kamen. Und er hat dann die Theorie erstmalig aufgestellt, im Unterschied zu vorherigen Theorien, die gesagt haben, ne, die Hysterie ist ein physiologisches Phänomen, da passiert was bei der Frau, das hat was mit ihrer Sexualität und ihrer Fruchtbarkeit vielleicht sogar zu tun. Hat er dann gesagt, nee, das hat nichts mit der Gebärmutter zu tun, sondern das hat was mit unterdrückten Bedürfnissen und Gefühlen von Frauen zu tun.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts bot die Gesellschaft einer Frau wenig Freiheiten. Frauen hatten vor allem treue Ehegattinnen und sorgende Mütter zu sein. Von den Entwicklungen seit der Aufklärung in Forschung und Wissenschaft, vom Studium an den Universitäten, von gleichberechtigter Teilhabe in der Arbeitswelt, in Kultur oder Politik, wurden Frauen noch weitgehend ausgeschlossen.
Frauen waren wirklich einfach jahrhundertelang und werden immer noch ganz viel gelähmt durch das Patriarchat. Und diese Symptome, die dadurch auftreten, das sind eben so klassische Symptome von Befreiung, von Emanzipation, ja, schreiend, wütend werdend, aufbrausend, emotional sein, sagen, stopp, halt, ich will das nicht. Und dementsprechend ist es halt hauptsächlich auch bei Frauen tatsächlich aufgetreten.
Interessant ist, dass es mit der allmählichen Emanzipation Anfang des 20. Jahrhunderts auch immer weniger Hysterikerinnen gab, die in Nervenheilanstalten eingewiesen werden mussten. Heute wird Hysterie nicht mehr diagnostiziert. Es gibt noch etwas Ähnliches, das wird histrionische Störung genannt, hat aber mit Hysterie im ursprünglichen Sinne überhaupt nichts mehr zu tun. Histrioniker sind unter anderem egozentrisch, dramatisch, manipulativ, extrovertiert.
Häufig wird es auch als dramatische emotionale Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Und es kommt aber nicht mehr von Hysteria, also von Gebärmutter, sondern von Histrion bzw. Histrio. Das ist aus dem Lateinischen und das bedeutet, so hat man früher Schauspieler im antiken Rom bezeichnet. Das fällt ein bisschen unter die Symptomatik dessen, was man früher hysterisch genannt hat. Die Kategorie Hysterie und das Leiden, das Frauenleiden quasi, das gibt es heute auf keinen Fall mehr.
Aber Hysterie ist vermutlich nicht das beste Beispiel, wenn es um die klinische Entwicklung der Psychiatrie im 19. Jahrhundert geht. Bei vielen Menschen wurden aber nun erstmals überhaupt psychische Leiden wie Depressionen, Neurosen oder Persönlichkeitsstörungen erkannt, für die man zuvor weder eine Diagnose noch eine Behandlung hatte. Immer mehr Patienten wurden in die neu errichteten Psychiatrien eingewiesen. Auch in Pirna-Sonnenstein überstieg die Nachfrage irgendwann die Kapazität. Um 1900 wurden hier 650 Patienten behandelt. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde ein großer Teil des medizinischen Personals eingezogen. Es gab nicht genug zu essen, auch Holzkohle zum Heizen im Winter war knapp. Das traf nicht nur Pirna, sondern auch andere Anstalten im Deutschen Kaiserreich. Schätzungsweise 70.000 Menschen verhungerten in deutschen Anstalten zwischen 1914 und 1918. In der Zeit der Weimarer Republik verbesserte sich die Versorgungslage zwar wieder und man versuchte in Sonnenstein zur Reformpsychiatrie zurückzukehren, aber in Deutschland sahen viele Ärzte und Psychiater psychisch kranke und auch geistig behinderte Menschen zunehmend als minderwertig an.
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens
lautete der Titel eines Buches, das der Psychiater Alfred Hoche gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding 1920 veröffentlichte. Darin hieß es, psychisch Kranke seien leere Menschenhülsen und geistig Tote, die den Staat belasten würden. Geld würde an solche Menschen nur verschwendet, das woanders dann fehle.
Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht, sterilisiert werden.
Am 14. Juli 1933 beschlossen dann die Nationalsozialisten das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Betroffen waren Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, aber auch mit psychischen Leiden. Mehr als 400.000 Menschen wurden bis 1945 zwangssterilisiert. Von 1939 an plante das Hauptamt II, der Kanzlei des Führers, dann die Aktion T4. 6 Vergasungsstätten, unter anderem in Hadamar und auch in Pirna-Sonnenstein, wurden errichtet. Dort wurden von 1940 an Kinder, Frauen und Männer getötet, die man für lebensunwert hielt.
Wir befinden uns also jetzt in dem Raum, in dem 1940/41 fast 15.000 Menschen in 14 Monaten ermordet wurden. Hier strömte dann das reine Kohlenmonoxid dann in den Raum und führte dann nach etwa 10 Minuten dann zum Erstickungstod dieser Menschen. Es ist ja so eine Art industrialisiertes Vernichtungsverfahren schon gewesen. Nachdem die Leichen rausgetragen worden sind, ist der Raum dann sozusagen ausgespritzt worden, weil ja nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach 1 bis 1,5 Stunden, dann schon wieder die nächste Gruppe in einen sauberen Raum heruntergeführt werden sollte. Nachdem alle Patienten sozusagen rausgeschafft wurden, wurden schon die Öfen in dem nächsten Raum dann beheizt. In der Regel wurden also in jedem Ofen 2 Leichen verbrannt und der Verbrennungsprozess dauerte ungefähr 1 Stunde. Danach wurde dann die Asche entfernt und neue Leichen nachgeschoben und letztendlich bis auf die Asche, die dann übrig blieb und die auch auf dem Hang abgeschüttet wurde, mehr blieb von diesen Menschen nicht übrig.
Das T4-Programm galt zwar als streng geheim, aber viele Menschen wussten, was hinter den Anstaltsmauern passierte. Schon 1940 protestierte der Landesbischof von Württemberg, Theophil Wurm, als erster deutscher evangelischer Bischof in einer geheimen Eingabe an den Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten gegen die Euthanasiemaßnahme der Nationalsozialisten.
Die Krankentransporte, die Autobusse mit undurchsichtigen Fenstern, die die Kranken von entfernten Bahnhöfen oder unmittelbar von den Anstalten bringen, der aus dem Krematorium aufsteigende Rauch, dies alles erregt die Gemüter umso mehr.
Ein knappes Jahr später hielt dann der katholische Bischof Clemens August Graf von Galen seine vielleicht berühmteste Predigt.
Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten.
In der Münsteraner St. Lamberti-Kirche wandte sich Bischof von Galen am 3. August 1941 öffentlich gegen die Euthanasiemaßnahmen der Nationalsozialisten.
Und wenn es jetzt zunächst auch nur arme, wehrlose Geisteskranke trifft, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben.
Am 24. August 1941 ordnete Adolf Hitler persönlich an, das Euthanasieprogramm einzustellen. Mehr als 70.000 Männer, Frauen und Kinder hatten die Nationalsozialisten da schon umgebracht. In Pirna-Sonnenstein wurden nach dem Stopp der Aktion T4 die Öfen abgebaut und die Spuren verwischt. Das Hauptgebäude wurde 1942 zum Wehrmachtslazarett umfunktioniert. 1947 wurde der Verantwortliche für die Tötungen in Pirna, Klinikdirektor Hermann Paul Nitsche, vom Landgericht Dresden zum Tode verurteilt. Ein Jahr später, am 25. März 1948, wurde er hingerichtet. Danach wurden die Akten geschlossen. Die Verbrechen wurden in der DDR nicht aufgearbeitet. Erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat man die Ruinen der Verbrennungsöfen, persönliche Gegenstände der Ermordeten und auch noch menschliche Überreste gefunden. Der Hang, auf dem die Asche ausgekippt wurde, war überwuchert von Bäumen und Sträuchern. Im Jahr 2011 wurde dieser Hang zur Kriegsgräberstätte erklärt. Dort steht jetzt ein mehr als 6 Meter hohes Betonkreuz. Was oft vergessen wird, auch nachdem Hitler im August 1941 das Euthanasieprogramm T4 offiziell für beendet erklärt hatte, wurden psychisch kranke Menschen ermordet. Allerdings griff die NS-Euthanasie jetzt zu anderen Mitteln. Medikamente wurden überdosiert. Oder man ließ die psychisch Kranken einfach verhungern. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft hörte zwar die systematische Ermordung psychisch kranker Menschen auf. Die Einstellung zu ihnen blieb aber dieselbe. Menschen mit psychischen Leiden wurden nach wie vor als minderwertig angesehen. Und das galt auch für Kinder.
Ich bin davon überzeugt, dass wir Testpersonen waren, weil diese Medikamente, die sie uns damals verschrieben haben, werden heute für Epilepsie und Demenz benutzt.
Marion Greenaway lebt Anfang der 1970er Jahre im Kinderheim Birkenhof. Als 14-Jährige besucht sie regelmäßig die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wunsdorf nahe Hannover.
Ich weiß das nicht, warum ich hier gewesen bin. Ich weiß nur, als ich im Birkenhof war, kriegte ich mit einmal Medikamente. Ich habe die Tabletten bekommen, 2 Sorten, morgens und abends. Warum ich die kriegte, weiß ich nicht. Ich war nie krank in meinem Leben. Ich hatte noch nicht mal Kinderkrankheiten.
Die Jugendpsychiatrie in Wunsdorf öffnet 1954. Leiter ist Hans Heinze. Der Psychiater ist während der Nazi-Zeit Gutachter im Euthanasieprogramm T4. 1946 wird er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 7 Jahren Haft verurteilt. Seinen Beruf als Psychiater darf er danach weiter ausüben. Als Marion Greenaway mit 14 Jahren in die Psychiatrie nach Wunsdorf kommt, ist Heinze schon pensioniert. Aber die von ihm begonnenen Medikamentenversuche an Kindern gehen weiter.
Wir haben das alle so hingenommen. Das war eben so und weil wir das ja auch von anderen wussten. Ja, ich komme nach Wunsdorf nächste Woche.
In den 1950er bis 1980er Jahren wurden nicht nur in Wunsdorf, sondern auch in vielen anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik noch nicht zugelassene Medikamente getestet. Warum war das überhaupt zulässig? Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau von der Universität Düsseldorf arbeitet mit daran, diese Frage zu klären. Die abschließende Studie dazu steht noch aus.
Hier ist eine Population, die sich nicht wehrt und die keine Fürsprecher hat, die nicht sagt, nee, bitte mach das nicht. Und gleichzeitig gibt es einen therapeutischen Ansatz und bei dieser Gruppe finden dann Arzneimittelversuche statt. Und ein Kind, das nicht funktioniert in einer Einrichtung, ist ein Störfaktor. Und der Störfaktor, der muss beseitigt werden. Und das passiert in solchen Einrichtungen vielfach durch Gewalt und Gewaltandrohung, pädagogische Gewalt, körperliche Gewalt, auch sexualisierte Gewalt und eben auch den Einsatz von Medizin. Das haben wir in unseren Studien immer wieder beobachtet. Nicht nur als Drohmittel, dass man mit Medizin als Gewalt droht, sondern auch als Einsatz von Medizin, um die Kinder beispielsweise ruhig zu stellen mit Medikamenten.
Schon 1964 einigte sich der Weltärztebund auf ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. In der Deklaration von Helsinki steht, dass man
mit nicht einwilligungsfähigen Menschen,
und damit sind auch Kinder und Jugendliche gemeint, keine Arzneimittelversuche machen darf oder nur unter ganz strengen Voraussetzungen.
Es hat aber keiner hingeguckt, es hat keinen interessiert, es gab keine Lobby. Aber mit der zunehmenden Sichtbarkeit, der zunehmenden Wahrnehmung eines Problems und der ja zunehmenden Wahrnehmung auch von Folgen dieses Problems sinkt die Möglichkeit, in Einrichtungen Versuche zu machen mit Kindern. Und die Schwelle, so etwas zu machen, steigt.
Noch lässt sich nicht genau sagen, über welche Zeiträume genau solche Versuche stattfanden und wie viele Kinder und Jugendliche in Westdeutschland davon betroffen waren.
Ich kann Ihnen noch keine Zahlen nennen, weil wir einfach zu wenig wissen. Was wir aber wissen, dass das ein flächendeckendes Phänomen ist, sprich, dass es rein theoretisch in jeder Einrichtung hätte vorkommen können und wir jetzt genau gucken müssen, in welchen Kinder-Jugendpsychiatrien, Heimen solche Versuche aufgetreten sind. Die ganze westdeutsche Nachkriegspsychiatrie lässt sich wunderbar als eine einzige Erfolgsgeschichte erzählen, was Menschlichkeit angeht. Es wird alles immer besser, es wird alles immer schöner, die Einrichtungen werden besser, es wird deinstitutionalisiert. Das ist viel zu einfach. Genauso wie es weiter Gewalt in Einrichtungen geben kann, kann es auch in Einrichtungen Arzneimittelmissbrauch geben. Das heißt, wir reden, wenn wir über die Geschichte vom Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Psychiatrien und Heimen reden, nicht immer nur über die Vergangenheit, sondern wir reden über die Gegenwart.
Die moderne Psychiatrie blickt heute auf eine mehr als 200 Jahre lange und vor allem wechselvolle Geschichte zurück. In den 1970er Jahren gab es dann einige grundlegende Reformen. Die ambulante, ortsnahe Versorgung wurde ausgebaut. Neue Medikamente kamen auf den Markt. Die Kliniken behielten zwar ihre zentrale Stellung, aber Psychiatrien und psychiatrische Abteilungen von Kliniken wurden immer weiter verkleinert. Gab es 1970 noch 117.000 Betten, waren es 1996 nur noch 63.000. Heute sind es rund 56.000. Die Patienten bleiben dort im Durchschnitt rund 20 Tage. Man setzt inzwischen vor allem auf ambulante Versorgung. Aber die niedergelassenen Fachärzte, Psychotherapeuten und Psychiater stehen seit Jahren unter Druck. Etwa 5 Monate müssen Patienten momentan auf einen Therapieplatz warten. Auch deshalb bleiben Krankheiten wie eine bipolare Störung oft unerkannt. Rund 1% aller Menschen erkrankt im Laufe des Lebens daran. Eine von ihnen ist Astrid Freisen. Sie ist selbst Psychiaterin und Psychotherapeutin in einer psychiatrischen Klinik in Reykjavik. Und genau von dort ist sie uns jetzt auch zugeschaltet. Astrid, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Mirko.
Du hast Medizin studiert, leidest auch selbst unter einer bipolaren Störung. Kannst du uns mal kurz erklären, was das genau ist?
Ja, bipolar steckt ja so ein bisschen schon im Namen, dass sich da was zwischen zwei Polen bewegt. Das heißt, das ist eine Störung, in der es zum einen die depressiven Phasen gibt. Depressionen können die meisten was mit anfangen. Wenn Menschen sehr gedrückte Stimmung haben, keinen Antrieb haben, keine Energie, Schlafstörungen, viel grübeln, sich auch so ein bisschen isolieren und zurückziehen. Das ist so die eine Seite. Das kann dann hingehen bis zu Selbsttötungsgedanken und tatsächlich auch versuchen, während die Manie so ein bisschen das Gegenteil ist. Das heißt, die Energie ist deutlich erhöht, man braucht fast überhaupt keinen Schlaf mehr, ist sehr offen für neue Bekanntschaften, sehr redselig. Und auch das kann sich dann steigern bis zu so einem Größenwahn und auch so einem Sendungswahn. Das heißt, Betroffene sind davon überzeugt, dass sie eine besondere Aufgabe auf der Erde haben. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich dann das Erkrankungsbild. Man muss aber sagen, dass es im Leben von Menschen mit bipolarer Störung auch ganz normale Phasen gibt. Also sozusagen, wo keine akuten Krankheitssymptome da sind und wo auch ein relativ normales Leben dann möglich ist.
Mir ist diese Krankheit zum ersten Mal so richtig begegnet bei der Serie Homeland. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da hat die Hauptdarstellerin Carrie Mathison nämlich eine bipolare Störung und man sieht eben, wie sich diese Krankheit ausprägen kann. Sind denn noch weitere Beispiele bekannt neben dieser Serie in Film, Fernsehen, Büchern, in denen darüber gesprochen wird?
Tatsächlich gibt es da relativ viel an Serien mit Menschen mit bipolarer Störung, einfach weil dieses Krankheitsbild auch so schillernd ist, sodass sich das auch sehr gut irgendwie filmisch darstellen lässt. Mir fällt natürlich gerade der Name nicht ein. Eine relativ neue Netflix-Serie mit einer betroffenen Eiskunstläuferin, die auch eher so das junge Publikum anspricht. Vielleicht muss ich den Namen nochmal nachliefern, aber auch ältere Filme, wo es um Bipolarität geht. Mr. Jones zum Beispiel war ein sehr früher Film mit Michael Douglas, der eben dort einen von der Manie und Depression betroffenen Menschen spielt. Also es gibt schon immer wieder Darstellungen und das ist auch gut so, weil so eben auch über dieses Erkrankungsbild informiert wird.
Spinning Out heißt die Serie, die
ja,
du
danke
meinst.
Schön, genau. Ja.
Wie bist du denn selbst darauf gekommen, dass du krank bist? Hast du dir selber irgendwann eine Diagnose gestellt, nachdem du verschiedene Beobachtungen gemacht hast oder wie kam das?
Also tatsächlich nicht, weil ich eigentlich immer normal sein wollte und so die Symptome, die ich hatte, einfach so eingeordnet habe, dass das halt zu mir gehört. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2010 eine wirklich sehr starke Manie hatte, die dann auch das Umfeld ganz klar mitgekriegt hat, weil ich wirklich so starke Symptome hatte, war dann auch selber in einer psychiatrischen Klinik und erst danach habe ich eigentlich akzeptiert, dass ich eine psychische Erkrankung tatsächlich habe. Und die ersten Symptome sind aber viel, viel früher aufgetreten.
Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, du wusstest während deines Studiums schon, dass du psychisch erkrankt bist, oder?
Nein. Also ich hatte die allererste wirkliche depressive Phase am Ende meines Studiums, also im letzten Jahr. Und davor hatte ich keine klar ausgeprägten Krankheitssymptome. Ich hatte mehr Stimmungsschwankungen als andere. Ich war immer ein bisschen emotionaler als andere. Aber das war noch nicht so, dass man da von einer psychischen Erkrankung gesprochen hätte.
Dann wusstest du aber Bescheid, hattest diese Diagnose. Das ist ja einerseits gut, weil man auch dagegen vorgehen kann. Andererseits ist auch die Frage, wie geht man damit um? Erzählt man seinem Umfeld davon? Behält man das für sich? Wie hast du das gemacht?
Das ist eine ganz schwierige Frage und auch eine ganz spannende Frage. Wo ist denn der Punkt, an dem ich was erzählen möchte und auch vielleicht erzählen muss, damit mein Umfeld auch einordnen kann, bahnt sich da was Neues an, muss da besondere Vorsicht walten lassen. Ich habe ganz lange erstmal gar niemandem irgendwas erzählt, weil ich selber so damit beschäftigt war, diese Diagnose erstmal zu verarbeiten und wirken zu lassen. Und erst später, als ich dann schon wieder in der stabilen Phase war, mit mir selber wieder im Reinen war, erst dann habe ich begonnen, offen über die Störung oder Veranlagung zu sprechen. Und bis ich dann tatsächlich dann dazu auch ein Buch veröffentlicht habe im letzten Jahr.
Jetzt denke ich wieder an Homeland, an diese Serie und erinnere mich daran, dass man da schon ziemlich am Anfang in einer der ersten Folgen sieht, wie die Hauptdarstellerin damit umgeht. Sie nimmt dann Tabletten und dann geht es ihr gut und wenn sie diese Tabletten nicht nimmt, dann kommen die Schwierigkeiten. Ist das auch genau die Art, wie man mit dieser Krankheit umgeht oder ist das zu einfach dargestellt?
Also es ist schon so, dass die medikamentöse Behandlung in der bipolaren Störung eine ganz große Rolle spielt. Trotzdem reicht das alleine nicht aus. Also wenn ich zwar Tabletten nehme, aber ansonsten mich nicht mit der Erkrankung auseinandersetze, nicht vielleicht auch bestimmte Dinge in meinem Leben verändere, denke ich, kann keine Stabilität erreicht werden. Und so ist das ja bei unserer Hauptdarstellerin in Homeland auch. Also sie ist ja sehr selten wirklich richtig stabil und in der Lage, ein normales, in Anführungszeichen, Leben zu führen.
Das heißt, da braucht es also auch noch mehr neben den Tabletten, um ganz die genau. Krankheit entsprechend zu behandeln.
Ja.
Wie regelst du denn heute deinen Arbeitsalltag mit der Erkrankung?
Also was bei der bipolaren Störung ganz wichtig ist, ist so eine gute Schlaf-Wach-Routine. Und deshalb mache ich seit der Diagnose keine Nachtdienste mehr, auch keine Wochenenddienste mehr. Das ist so das wichtigste Standbein. Ich achte aber auch darauf, dass ich zum Beispiel immer eine Mittagspause mache, dass ich versuche, den Tag zu strukturieren, was auf einer Akutaufnahmestation nicht immer möglich ist. Und ich versuche auch, wenn es geht, irgendwie Überstunden zu vermeiden. Also ich kann nicht irgendwie 10 Stunden durchpowern, ich brauche Pausen, ich muss die einlegen, weil es sich sonst negativ auf meine Gesundheit auswirkt.
Jetzt hast du schon gesagt, wenn man bipolar ist, dann ist man das ein Leben lang. Das lässt sich also nicht in irgendeiner Form besiegen. Das ist ja ähnlich auch bei anderen psychischen Erkrankungen, Borderline, ADHS zum Beispiel, Schizophrenie. Aber die Frage ist natürlich auch, warum erkranken Menschen überhaupt psychisch daran? Welche Ursachen hat das? Hat das viel auch mit Genetik zu tun? Also wird man krank geboren in vielen Fällen?
Es gibt sicher eine genetische Veranlagung für psychische Erkrankungen. Das ist inzwischen ganz gut bekannt. Das sind oft komplizierte Vererbungswege. Also es ist nicht nur ein Gen, das man hat oder nicht hat und dann ist man krank oder gesund. Aber das Wichtige ist, dass nicht die Erkrankung direkt vererbt wird, sondern eine Veranlagung. Und ob es dann zu einer Entstehung einer psychischen Erkrankung oder Störung kommt, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab. Das heißt, wir sprechen von einem multifaktoriellen Geschehen. Zum Beispiel spielt da Stress eine Rolle. Zum Beispiel spielen da auch bestimmte Erkrankungen, die man selber in seinem Leben später erregt, eine Rolle. Es spielt Epigenetik eine Rolle. Also man spricht ein bisschen so von einem Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Das heißt, es gibt vielleicht eine genetische Veranlagung, die bei den unterschiedlichen Erkrankungen auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Aber das allein reicht nicht, damit sich wirklich die Störung entwickelt, sondern es müssen noch andere Faktoren, andere Umweltstress hinzukommen.
Es ist noch gar nicht so lange her, da war es auch in Deutschland so, dass man gegen seinen Willen in eine Psychiatrie eingewiesen werden konnte und dort unter Umständen dann auch sein ganzes Leben verbringen musste und sozusagen abgeschoben wurde. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Trotzdem gibt es womöglich Fälle, in denen man Menschen einen Gefallen tun würde, wenn man sie zumindest zeitweise in die Psychiatrie einweisen könnte, damit sie sich dort dann erholen können. Wie siehst du denn dieses Thema? Würdest du sagen, nein, also so eine in Anführungszeichen Zwangseinweisung ist auf gar keinen Fall eine Lösung? Oder gibt es Fälle, in denen man vielleicht doch darüber nachdenken sollte?
Es ist immer eine ganz schwierige Situation natürlich, wenn jemand gegen seinen Willen in die Psychiatrie eingewiesen wird. Und das hat immer was mit dem Verlust persönlicher Freiheit zu tun und persönlicher Freiheitsrechte. Es ist ein massiver Eingriff in die eigene Persönlichkeit. Aber es gibt Situationen, in denen eine solche Aufnahme auch gegen den Willen der Betroffenen, denke ich, nicht vermeidbar sind. Also nehmen wir mal zum Beispiel die hohe Suizidgefährdung in Depressionen und auch in der bipolaren Störung. Da kann es nötig sein, einen Menschen unterzubringen, um ihn vor sich selbst zu schützen. Und jetzt zum Beispiel in einer Psychose oder auch in einer schweren Manie, wo unter Umständen Betroffene auch tatsächlich oft aus Angst eher als aus Aggressivität gewalttätig werden. Und auch dann ist eine Aufnahme notwendig, um auch das Umfeld zu schützen. Insofern denke ich, dass eine Aufnahme auch gegen den Willen der Betroffenen in bestimmten Fällen auch weiterhin notwendig ist.
Wie war das denn bei dir damals?
Also ich war jetzt zweimal in einer psychiatrischen Klinik, einmal wegen einer sehr schweren Depression und einmal eben wegen der Manie. Ich bin beide Male freiwillig in die Klinik gegangen. Bei der Manie hatten meine Kollegen und Freunde versucht zu erwirken, dass ich einen sogenannten gesetzlichen Betreuer, Betreuerin bekomme, also jemanden, der dann für mich Entscheidungen treffen kann, weil ich dazu nicht in der Lage bin. Aber obwohl meine damalige Symptomatik so stark war, hat es nicht gereicht, um eine solche Betreuerin, Betreuer einzusetzen, was auch nochmal zeigt, die Symptome müssen dann wirklich sehr stark sein, Eigen- oder Fremdgefährdung, die wurde eben nicht gesehen. Ich bin dann tatsächlich selbst in eine psychiatrische Klinik beide Male freiwillig gegangen.
Psychiatrie, das hat für viele Menschen heute immer noch irgendwie was Negatives, hat einen schlechten Ruf. Es gibt ja auch wirklich sehr unrühmliche Spitznamen dafür, wie Klapse zum Beispiel. Das ist ein bisschen auch so wie ein Hospiz. Das sind Einrichtungen, die meisten Menschen am liebsten gar nicht betreten würden. Aber diese Gedanken, die damit verbunden sind, haben mit der Realität nur wenig oder auch gar nichts zu tun. Warum ist denn der schlechte Ruf der Psychiatrie heute deiner Meinung nach gar nicht mehr gerechtfertigt?
Also viele dieser Vorurteile kommen ja wirklich noch aus einer Zeit, wo es noch keine guten Behandlungsmethoden gab, wo es wirklich so war, dass wenn jemand schwer psychisch erkrankt ist, dass derjenige dann in eine Verwahranstalt, so hieß das ja zum Teil auch, tatsächlich abgeschoben wurde, weil er einfach zu Hause so nicht leben konnte. Und da es keine wirksamen Behandlungsmethoden gab, hat sich dieser Zustand dann auch nicht geändert. Das ist ja heute Gott sei Dank anders. Seit etwa Mitte der 50er Jahre gibt es die ersten Psychopharmaka. Wir haben inzwischen auch weitere Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel TMS. Wir sind auf dem Weg dazu, dass wir Biopharmazeutika auch für psychiatrische Erkrankungen entwickeln. Das heißt, heute ist die Möglichkeit des Gesundens, vielleicht nicht Heilens, aber zumindest der Remission von psychischen Symptomen doch deutlich höher als früher. Auch die Psychotherapie hat einen hohen Stellenwert in der Psychiatrie. Viele denken, in der Psychiatrie gibt es nur Pillen, da spricht man mit keinem Therapeuten, keiner Therapeutin. Auch das stimmt nicht. Es gibt eigentlich auf allen Stationen auch psychotherapeutische Behandlung. Und dann eben tatsächlich auch, was ich ganz wichtig finde, dass wir heute viel mehr verstehen über psychiatrische Erkrankungen. Das sind also nicht mehr irgendwie Dinge, die Dämonen geschickt haben oder die für immer so bleiben müssen. Also da auch das wird, denke ich, die Psychiatrie so ein bisschen aus dieser unwissenschaftlichen Pseudo-Ecke, wo sie einfach nicht mehr hingehört.
Ja, umso wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, die genau in diesem Bereich tätig sind und dann auch noch die Erfahrung mit der eigenen Erkrankung mitbringen. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für die Offenheit.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die teilen durfte.
Pirna Sonnenstein ist heute eine Gedenkstätte. In den Tötungsräumen im Keller erinnert eine Gedenktafel an die Menschen, die hier von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Bunte Kreuze führen von der Elbe durch die Altstadt bis auf den Sonnenstein. Das Haus gegenüber der Gedenkstätte nutzt heute die Arbeiterwohlfahrt in Sachsen.
Psychisch kranke und geistig behinderte Menschen sind hier also zwischen 7 und 15 Uhr hier sozusagen untergebracht. Ein Teil wird also ganztägig betreut, aber der überwiegende Teil arbeitet eben in den Werkstätten, also in verschiedensten Tätigkeiten, die hier angeboten werden.
Zwei Kaffee getrunken, zwei.
Und das war's mit dieser Folge Terra X History, der Podcast. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne per Mail auf Terra X History bei Instagram oder aber ihr kommentiert diese Folge im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Terra X History. Wir freuen uns über eure Gedanken zur Folge, aber auch über neue Themenvorschläge. Und bevor ich mich von euch verabschiede, habe ich noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp von uns aus der Terra X-Redaktion, nämlich Terra X USA. Der Riss. In den ersten beiden Teilen von Der Riss habe ich mit ganz vielen Menschen über die gesellschaftliche Spaltung in der Ukraine und in Russland gesprochen. Im dritten Teil der Serie versuchen jetzt die Journalistin Kiani Sophia Höder und die Politikwissenschaftlerin Tongjin Smith vor der anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA zu verstehen, was die Vereinigten Staaten zu einem so gespaltenen Land macht. Sie sprechen mit Expertinnen, mit Experten und mit US-Amerikanern, die dieser Riss tagtäglich und sehr persönlich betrifft. Und sie tauchen ganz tief ein in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, hören könnt ihr USA der Riss im Kanal von Terra X, der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie, für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.